Mein Name ist Nikos Balli. Ich bin Hauptkommissar des Morddezernats in Athen. Ich bin hier, um, wenn möglich, jeden Verdacht aus dem Weg zu räumen, dass Ihr Bruder einer Straftat zum Opfer gefallen ist. Glauben Sie das denn? Die Frage war ohne Temperatur, ohne Tendenz. Franz Schmidt kam mir wie ein praktisch eingestellter Mann vor, der nur die Fakten wissen wollte. Oder wie jemand, der genau diesen Eindruck vermitteln wollte. Ich weiß nicht, was die lokale Polizei glaubt. Ich kann nur für mich sprechen und vorläufig glaube ich gar nichts. Ich weiß nur, dass Morde ziemlich selten sind. Da sie aber extrem schädlich für den griechischen Tourismus sind, ermitteln wir, wenn es auch nur den geringsten Verdacht gibt, so gründlich, dass nicht die Spur eines Zweifels aufkommen kann, wie ernst wir solche Vorfälle nehmen. Das ist wie bei Flugzeugabstürzen. Man muss die Absturzursache herausfinden und das Rätsel lösen. Sonst kann eine ganze Fluggesellschaft durch einen nicht geklärten Absturz Konkurs gehen. Ich sage Ihnen das, um zu erklären, warum ich nach Details fragen könnte, die Ihnen vielleicht irritierend irrelevant erscheinen. Immerhin geht es Ihnen ja darum, Ihren Bruder wiederzufinden. Unter Umständen hört sich das für Sie so an, als wäre ich überzeugt davon, dass Sie oder jemand anders Ihren Bruder umgebracht hat. Als Mordermittler ist es ganz einfach meine Aufgabe, die Mordhypothese auf den Prüfstand zu stellen. Ich sehe es aber als Erfolg an, wenn wir diese Hypothese schließlich verwerfen können. Entscheidend ist, dass wir Ihren Bruder wiederfinden. In Ordnung? Franz Schmidt verzog den Mund zu einem Lächeln, ohne dass dieses Lächeln seine Augen erreichte. Sie klingen wie mein Großvater. Entschuldigung? Die wissenschaftliche Methode, die Programmierung des Objekts. Er war einer der deutschen Wissenschaftler, die vor Hitler geflohen sind und den USA geholfen haben, die Atombombe zu entwickeln. Er hielt inne und fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Tut mir leid, ich vergeude Ihre Zeit, Herr Kommissar. Legen Sie los. Franz Schmidts Blick begegnete dem meinen, müde, aber auch konzentriert. Ich wusste nicht, inwieweit er mich durchschaut hatte. Sein Blick sagte mir aber, dass er intelligent war, soweit ich das beurteilen konnte. Mit der Formulierung »Programmierung des Objekts« bezog er sich vermutlich auf meine motivierende Floskel, dass wir mit seiner Unterstützung seinen Bruder finden könnten. Eine zu erwartende Standardmanipulation. Darüber hinaus hatte ich aber den Verdacht, dass Franz Schmidt auch die etwas komplexere Manipulation durchschaut hatte, die ihn dazu bringen sollte, sich etwas aus der Deckung zu wagen. In dieser Absicht hatte ich in den einleitenden Sätzen um Entschuldigung für das aggressive Verhör gebeten und dem wirtschaftlichen Zynismus der griechischen Behörden die Schuld dafür gegeben. Nur so konnte ich selbst als der nette, ehrliche Polizist dastehen, als jemand, dem Franz Schmidt sich getrost anvertrauen konnte. »Beginnen wir gestern Morgen, als Ihr Bruder verschwand.« Ich beobachtete Franz Schmidts Körpersprache, während ich mir seine Geschichte anhörte. Er wirkte geduldig, saß nicht vornübergebeugt und redete auch nicht schnell und laut, wie es manche Leute tun, die unbewusst glauben, ihre Schilderungen seien der Schlüssel dazu, ihre Unschuld zu beweisen oder ein Problem zu lösen. Er signalisierte aber auch nicht das Gegenteil, schlich nicht wie um Minenfelder um die wesentlichen Punkte herum, zögerte nicht, sondern sprach ruhig und gleichmäßig. Vielleicht hatte er seine Aussage geübt und schon einige Male vorgebracht. Mir sagte das alles nicht viel. Überhaupt ist das Verhalten von Schuldigen häufig stringenter und überzeugender als das von Unschuldigen. Schuldige bereiten sich vor und machen sich Gedanken, was sie sagen sollen, während Unschuldige einfach ihre unredigierten Geschichten erzählen, wie sie ihnen in den Sinn kommen. Trotz all meiner Beobachtung und Interpretation war die Körpersprache für mich deshalb sekundär. Mein Fachgebiet, meine Spezialität ist die Aussage selbst. Obwohl ich mich auf die Geschichte konzentrierte, zog mein Kopf natürlich trotzdem Schlussfolgerungen. So fiel mir auf, dass Franz Schmidt auch ohne Bart wie ein Hipster wirkte. Er trug drinnen Mütze und Flanellhemd, obwohl es warm war. An dem Haken hinter ihm hing eine Jacke, die der Größe nach ihm gehörte. Die Ärmel des Flanellhemds waren hochgekrempelt und die muskulösen Unterarme wirkten im Vergleich zum Körper disproportional. Beim Sprechen studierte er ab und zu seine Fingerkuppen und drückte sich vorsichtig die Glieder seiner Finger. Sie waren dicker als normal. Die Uhr an seinem linken Handgelenk war eine Tissot T-Touch mit Höhenmesser und Barometer. Franz Schmidt war, mit anderen Worten, ein Kletterer. Aus den Unterlagen zu dem Fall ging hervor, dass Franz und Julian Schmidt amerikanische Staatsbürger waren und in San Francisco wohnten. Beide waren unverheiratet. Franz arbeitete als Programmierer in einer IT-Firma und Julian war in der Marketingabteilung einer bekannten Outdoor-Firma, die auch Sachen für Bergsteiger herstellte. Während ich Franz zuhörte, dachte ich darüber nach, wie sein amerikanisches Englisch die Weltherrschaft übernommen hatte. Sogar meine 14-jährige Nichte klang, als wäre sie einem amerikanischen Teenie-Film entsprungen, wenn sie mit ihren ausländischen Freundinnen von der internationalen Schule in Athen sprach. Franz Schmidt erzählte, er sei morgens um 6 in dem Zimmer aufgewacht, das er gemeinsam mit seinem Bruder in einem Haus am Strand von Masuri gemietet hatte, einem kleinen Ort eine Viertelstunde von Puthia entfernt. Julian war bereits auf dem Weg nach draußen, was Franz geweckt hatte. Wie an jedem Morgen wollte er über den 800 Meter breiten Sund hinüber zur Nachbarinsel Telendos und wieder zurückschwimmen. Er machte das so früh, damit die Brüder noch genug Zeit zum Klettern hatten, bevor ab 12 Uhr mittags die Sonne auf die besten Felswände brannte. Außerdem schwamm Julian am liebsten nackt, und so richtig hell wurde es ja erst gegen 6:30. Drittens war Julian der Meinung, die üblen Strömungen im Sund seien vor Sonnenaufgang schwächer, weil danach immer der Wind auffrischte. In der Regel war Julian zum Frühstück um 7 Uhr zurück. An diesem Tag war er aber gar nicht mehr aufgetaucht. Franz war über die Treppe nach unten zu dem etwas verfallenen Anleger in der Bucht unterhalb des Hauses gegangen. Das große Handtuch, das sein Bruder immer mitnahm, lag am Rand der Kaimauer unter einem Stein, damit es nicht weggeweht werden konnte. Franz hatte es in die Hände genommen. Es war trocken. Er ließ den Blick über das Meer gleiten und rief den Männern auf einem Fischerboot etwas zu, das über den Sund tuckerte, aber sie schienen ihn nicht gehört zu haben. Dann war er nach oben ins Haus gelaufen und hatte die Wirtin gebeten, die Polizei in Puthia anzurufen. Als erstes kam ein Team der Bergwacht. Eine Gruppe von Männern in orangenen Hemden, die in einer Mischung aus professioneller Seriosität und kameradschaftlich humorvoller Lockerheit zwei Boote zu Wasser ließen und die Suche begann. Dann kamen die Taucher und schließlich auch die Polizei. Letztere bat Franz zu überprüfen, ob Julians Kleider noch vollständig da waren, was er ihnen bestätigt hatte. Er hatte sich auch nicht ungesehen ins Zimmer geschlichen und etwas mitgenommen, während Franz unten gefrühstückt hatte. Nachdem sie den Strand von Masuri abgesucht hatten, mieteten Franz und ein paar seiner Kletterfreunde ein Boot und setzten nach Telendos über. Die Polizei suchte die felsige Küste vom Wasser aus ab, während Franz und seine Freunde von Haus zu Haus liefen und die Bewohner fragten, ob sie einen nackten Mann an Land hätten gehen sehen. Als sie unverrichteter Dinge zurück waren, nutzte Franz den Rest des Abends, um Familie und Freunde anzurufen und ihnen die Situation zu erklären. Schon an diesem Abend war er auch von Journalisten angerufen worden, einige davon sogar aus Deutschland, wobei er immer wieder gesagt hatte, dass sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben hätten. In der folgenden Nacht hatte Franz kaum geschlafen und am Morgen hatte dann die Polizei angerufen und gefragt, ob er auf die Wache kommen könne, um ihnen zu helfen. Was er natürlich getan hatte, und das sei jetzt, Franz sah auf seine Tissot, 8,5 Stunden her.